Seelische Gesundheit zum Hören. Willkommen zum Podcast der Privatklinik Hoheneck. Ich bin Sabine Klaus und arbeite hier in der Kommunikation und im Marketing. In unserem Podcast sprechen wir über Themen rund um psychische Gesundheit. Heute geht es um Angsterkrankungen, also um das, was passiert, wenn Angst zu viel wird, zu oft kommt oder uns im Alltag einschränkt. Und ich habe hierfür zwei Gäste eingeladen, die tagtäglich mit dem Thema arbeiten. Dr. Peter Peiler, leitender Arzt mit dem Schwerpunkt für Angsterkrankungen und der Zusatzkompetenz in Traumafolgestörungen. Und Gregor Habauer, leitender Psychologe mit dem Schwerpunkt für Angsterkrankungen und der Zusatzkompetenz in Suizidprävention, beide hier an der Klinik. Ich freue mich sehr auf das Gespräch und hoffe, dass Sie, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, etwas für sich oder jemand Nahestehenden mitnehmen können. Also, es geht los. Herzlich willkommen, Peter, und herzlich willkommen, Gregor.
Vielen Dank für die Einladung.
Schön, dass ihr da seid.
Ja, wir freuen uns auch.
Genau.
Super. Okay, dann legen wir los. Viele Menschen erleben ja Angst und ich habe zum Beispiel gelesen, dass jeder Mensch eine angeborene Angst zum Beispiel vor Schlangen hat. Wann ist es denn noch normal, Angst zu haben und wann wird es zu viel?
Dein Beispiel mit der Schlange zeigt eben schon, wie wichtig eigentlich die Emotion Angst für uns als Menschen ist, und zwar ist sie wichtig fürs Überleben. Weil wir wissen rein biologisch von unserer Herkunft her, dass Schlangen auch giftig sein können und uns gefährlich werden können. Und das ist ja auch die ursprüngliche Information, die uns die Emotion Angst gibt, nämlich wir sind in einer Gefahrensituation. Nun hat sich natürlich die menschliche Gesellschaft und Kultur schneller weiterentwickelt als unsere Biologie, sodass es dazu kommt, dass wir ängstlich reagieren können, auch auf Situationen, die objektiv eigentlich keine Angst machen sollten. Und zu viel wird es, Gregor möchte gerne was sagen dazu.
Ja, ich kann es nicht lassen. Bei uns in der Klinik geistert immer so der Säbelzahntiger rum, weil das völlig normal gewesen ist, dass man von dem Angst hat. Und auch heute denke ich, wenn ich einem Säbelzahntiger gegenüberstehe, dann wäre es blöd, keine Angst zu haben. Weil die Angst befähigt mich dazu, aus der Gefahrensituation rauszugehen, entweder zu kämpfen oder zu flüchten. Der Kampf mit dem Säbelzahntiger würde ich jetzt eher nicht so empfehlen, aber zu flüchten, das heißt, ist lebensrettend oder lebensschützend.
Ganz genau. Und wann ist es zu viel? Es ist in dem Moment natürlich zu viel, wenn die Angst so überbordend wird, dass man einfach seinen Alltag auch gar nicht mehr bewältigen kann, dass man nur noch eingeengt ist auf die Angst oder auf die Situation, wie die Angst auslösen, die vielleicht, damit wir unseren Alltag bewältigen können, auch gar keine Angst machen sollten.
Wären das denn Anzeichen? Also wenn ihr sagt, okay, wenn man sein Leben nicht mehr bewältigen kann, dann sollte man sich Hilfe organisieren.
Schwierig ist halt, dass sich das so einschleichen kann, weil Angst eben normal ist. Denkt man sich, ja, das haben ja andere Menschen auch. Und das zu erkennen, ist gar nicht mal so einfach. Ich würde immer sagen, wenn ein Leidensdruck vorhanden ist, der zunimmt, wenn das über lange Zeit dauert, das kann bis zu Jahre andauern, und wenn der Bewegungsraum eingeschränkt wird. Ich habe in meiner Ausbildung schon paar Wochen her mal den Satz gehört, eine Angst kommt selten alleine, und das ist tatsächlich so. Das kann sie wie ausdehnen. Zuerst ist nur spezifisch eine Angst an, dann noch eine, noch eine, noch eine. Es wird immer mehr und die Lebensqualität geht, wie Peter gesagt hat, zurück. Das ist ziemlich blöd.
Und was sind denn so typische Anzeichen, wo ihr sagen würdet, da sollten sich Betroffene wirklich professionelle Hilfe holen?
Also Anzeichen sind eben insbesondere psychische Anzeichen, wenn eben mein ganzes Denken sich mehr und mehr darauf fokussiert, was macht mir Angst oder woher kommt sie oder wie kann ich damit umgehen, wie kann ich sie vermeiden, oder wenn ich nur noch Vermeidungsverhalten zum Beispiel entwickle oder wenn ich Fluchtverhalten entwickle, dass ich mich gar nicht mehr normalen Alltagssituation aussetzen kann vor lauter Angst. Und dann gibt es natürlich auch die körperlichen Anzeichen, wenn ich eben zum Beispiel Angst-Panik-Symptome entwickle, die dann einhergehen sogar mit der Angst, dass mir gesundheitlich etwas Schlimmes passieren könnte.
Oder auch
Ja. Oder die Angst, dass ich auch verrückt werden könnte, zum Beispiel.
Kann auch dazu führen, dass man versucht, irgendwie damit umzugehen, vielleicht etwas konsumiert, zu beruhigen, zum Abstand zu nehmen, ja, zum Einschlafen können. Je nachdem kann das Alkohol sein oder irgendetwas anderes. Und wenn das zunimmt, wäre schon gut, mal hinzugucken. Ich finde es auch noch hilfreich, wenn man sich überlegt, worum geht es denn jetzt? Hat die Angst mein Leben im Griff oder habe ich das selbst noch im Griff und die Angst auch?
Und die Frage, welche Auswirkungen hat es auf meine zwischenmenschlichen Beziehungen? Inwieweit schränkt mich das ein, dass ich vielleicht Beziehungen abwehre, vermeide oder sogar reizbar werden kann? Auch das kann eben passieren. Sodass es dann immer mehr zum Bruch kommt von meinem sozialen Gefüge.
Das heißt, ein Anzeichen kann tatsächlich auch sein, inwiefern mein soziales Umfeld, Familie beispielsweise, sagt, sie leidet darunter. Dann denke ich, ist es gut, wenn man ganz große Ohren bekommt.
Ganze Zeit, ja. Gibt es denn unterschiedliche Arten von Angsterkrankungen?
Ja, also nach dem offiziellen Klassifikationssystem, also den sogenannten ICD, unterscheidet man in dem Sinn in zweierlei Hinsicht, oder? Also zunächst unterscheidet man, ist es eine generalisierte Angst oder ist es eine eher spezifische Angst? Spezifische Angst, hast du ein Beispiel genannt, eben Angst vor Tieren, zum Beispiel Schlangen, Spinnen.
Säbelzahntiger.
Säbelzahntiger an, die gibt es zum Glück nicht mehr. Dafür gibt es die Tiger noch. Ja, die ist weiterhin realistisch, diese Angst. Ja, gut. Für uns ist die Angst jetzt vor Schlangen in der Schweiz eigentlich nicht gefährlich. Also Schlangen sind nicht gefährlich, Spinnen sind weniger gefährlich. Dann gibt es spezielle situative Ängste wie Höhenängste, Flugängste zum Beispiel. Oder die sogenannte Agoraphobie, die sich eben auf Situationen bezieht, aus denen ich sozusagen nicht herauskomme, wo ich mich nicht ohne aufzufallen wieder entfernen kann. So ist eigentlich Agoraphobie im Wesentlichen definiert. Und dann gibt es eben diese generalisierten Ängste, wo es um generelle Sorgen geht. Das sind dann die sogenannten generalisierten Angststörungen, wo man eigentlich immer damit beschäftigt ist, die Angst vor der Zukunft, die Angst vor dem, was passieren könnte. Einerseits einem selbst oder auch anderen Menschen.
Das sind Menschen, die sehr häufig auch grübeln und sich Sorgen machen, dass irgendetwas passieren könnte. Denn mein Partner, der fliegt nach irgendwo hin und ach, meine Güte, hoffentlich stürzt das Flugzeug nicht. Ich habe eine Ankunft, was passiert denn da? Der kennt sich ja gar nicht aus. Oh Gott, oh Gott, oh Gott.
Ja, das muss ich immer ausmalen, die Schreckensszenarien, oder? Oder andere Form der generalisierten Angsterkrankung ist dann die regelrechte Panikstörung, ja, die dann eben auch einhergeht mit sehr starken vegetativen körperlichen Symptomen, mit Angst, verrückt zu werden, Angst, sterben zu können. Und dann reagiert man eben sehr empfindlich auf sämtliche Körperreize, die man so hat, wenn man zum Beispiel einen Dauerlauf macht, Herzklopfen, dass man dann auf einmal Angst davor bekommt, ein Herzversagen zu erleiden oder so. Und das geht dann ja mit Panikattacken regelrecht, richtige Anfälle von Ängste, die dann auch bis zu einer halben Stunde, manchmal sogar auch länger andauern können, oder? Und Panikattacken wiederum können auch einhergehen mit Agoraphobie. Also da unterscheidet man auch wieder die reine Angst eben, ich bin in einer schwierigen Situation und kann aus der nicht raus, also Angst vor engen Räumen, also im Zug oder im Kino oder im Opernhaus oder Fahrstuhl. Oder ich entwickle eine regelrechte Panikattacke dann in diesen Situationen mit den vegetativen Symptomen.
Also auf deine Frage, wie kann man sie unterscheiden? Eine Möglichkeit auch ist, wie Peter das gesagt hat, gibt es Auslöser, die ich kenne, die mir bekannt sind, ja, oder eben nicht? Ja. Panikanfälle per Definition treten auf und man weiß gar nicht, ja, was ist jetzt los? Warum reagiere ich da so?
Genau.
Den kann man aber therapeutisch, zum Beispiel bei uns in einem Gespräch, nachgehen. Womit hat das zu tun? Das kann auch unbewusst sein.
Was hat es getriggert? Ja.
Ja, richtig.
Mhm. Ich habe mich jetzt gerade gefragt, also das klingt ja sehr vielschichtig. Mhm. Und wahrscheinlich wird ja die erste Anlaufstelle für eine betroffene Person vielleicht der Hausarzt, die Hausärztin sein, oder?
Ja, das sollte schon so sein.
Ja, ja, ja.
Man natürlich gehört schon auch dazu, gerade wenn man körperliche Symptome hat, dass man auch körperliche Erkrankungen, körperliche Ursachen ausschließt. Weil es ist ja auch richtig, wenn man jetzt zum Beispiel eine Herzerkrankung hat, dass man dann mit Angst reagiert, wenn man Symptome bekommt.
Natürlich.
Muss ja ausgeschlossen werden, dass man jetzt eine behandlungsbedürftige Herzerkrankung
hat. Was dann wiederum keine Angststörung wäre, sondern total normal.
Genau.
Und sich dann Sorgen macht und in das eigene Herz und die Gesundheit. Das heißt, das auszuschließen kann Sicherheit geben. Und ich sage immer, Sicherheit ist ein Gegenspieler der Angst.
Ja, also eigentlich eine gesunde Reaktion ja dann darauf. Ja.
Insofern ist die prima Anlaufstelle der Hausarzt, der erst einmal grundsätzlich schaut, was ist los mit der Gesundheit.
Ja. Und der Hausarzt oder die Hausärztin wird wahrscheinlich dann versuchen, ambulant erstmal einzusteigen und vielleicht zu überweisen an einen Psychotherapeuten, Psychotherapeutin.
Ja.
Ja.
Macht auch Sinn.
Ja, also das erstmal ambulant zu versuchen.
Ja.
Und wann ist denn aus eurer Sicht der Zeitpunkt gekommen, wo ein stationärer Aufenthalt dann Sinn machen würde?
Gut, das eine ist, wie Gregor schon gesagt hat, wenn es eben droht zu chronifizieren, oder? Also einfach bleibt und sogar sich erweitert vielleicht die Ängste, wenn eben die ambulante Therapie es nicht schafft, das aufzuhalten. Ja? Und wenn dann, was häufig passiert, eben weitere psychische Störungen dazukommen. Oder also insbesondere die Depression ist hier zu nennen, wenn dann eben relevante depressive Symptomatik auch noch damit einhergeht. Was insgesamt dann eben dazu führt, dass die psychosoziale Belastung so groß wird, dass man dann auch nicht mehr arbeitsfähig ist.
Oder die Lebensqualität.
Oder die Lebensqualität vermindert.
So stark vermindert.
Mhm. Und dann ist es sinnvoll zu sagen, jetzt ist gut, wenn man aus dem Umfeld daheim einfach mal rausgeht und wirklich in eine gute Betreuung geht, stationär, wo man auch wirklich die Zeit für sich findet, mit Hilfe des Teams oder des Behandlungsteams da einen Weg rauszufinden.
Ja, und könnt ihr sagen, wie lange, also gibt es da Erfahrungswerte, wie lange man ambulant normalerweise das versucht, bevor man wirklich dann rausgeht aus seinem gewohnten Umfeld?
Also ich habe so eine statistische Zahl im Kopf, dass es bis zu 10 Jahren dauern kann, bis man erkennt, dass es eine Angststörung ist tatsächlich und sich dann Hilfe sucht. Ich glaube, das realisierbar, realistisch ist, aber das ist so eine Zahl, die habe ich gehört und meine Erfahrung zeigt schon, dass die Menschen, die zu uns kommen, eine langjährige Leidensgeschichte haben.
Wobei das dann eben auch Patienten sind, die erst recht spät dann auch in Behandlung gehen.
Genau.
Insbesondere passiert das ja, wenn die Angsterkrankung nicht plötzlich akut beginnt, sondern schleichend, oder? Wie lange sollte man? Ich denke, das ist natürlich abhängig auch vom ambulanten Therapieverlauf. Also ich denke, solange man einen Prozess sieht, solange man eine Entwicklung sieht, ist es gerechtfertigt, damit abzuwarten, eine stationäre Behandlung zu empfehlen. Wenn der Prozess stockt oder wenn es eben, wie ich sagte, zu neuen Erkrankungen kommt, dann ist es sicherlich wichtig, irgendwann auch zu sagen, hier sind jetzt eigentlich die Möglichkeiten ausgeschöpft.
Und manchmal eben, wie vorher gesagt, ist es so, Ängste sind nicht alleine da, treten selten alleine auf. Dann kann es auch sein, dass sich beispielsweise eine depressive Verstimmung daraus entwickelt oder andere Schwierigkeiten, die dann sehr viel, wie soll ich sagen, Kompetenz und Zeit in Anspruch nehmen, das ambulant zu machen. Die Fortschritte dann sind schon eher, wie soll ich sagen, schwierig.
Was man auch noch hinzufügen kann, ist, dass wenn man dann in eine Therapie geht, es nicht selten der Fall ist, es passiert uns im stationären Rahmen eigentlich regelmäßig, dass wir dann doch tiefergehende Konflikte, also psychische, biografische Konflikte sehen. Also nicht selten diagnostizieren wir ein zugrunde liegendes Trauma und so etwas, was eigentlich erst zutage kommt, auch für die Patienten selbst erst zutage kommt, wenn sie in Therapie gehen, in der Auseinandersetzung mit ihrer Lebensthematik. Und auch das kann ein Grund sein zu sagen, das ist jetzt sehr komplex. Jetzt braucht es eine intensivierte, mit verschiedenen Perspektiven eine Behandlung.
Das kann mitunter eben auch ein Grund sein, dass eine Angststörung über lange, lange, lange Zeit aufrechterhalten wird und nicht weggeht, trotz ambulanter Behandlung.
Weil man den eigentlichen Auslöser gar noch nicht gesehen hat.
Genau, weil man hat immer irgendwelche Trigger, aber man sieht nicht die Verknüpfung.
Ursachen, ich würde hier von Ursachen sprechen. Auslöser kennt man häufig, aber die Ursachen können vielschichtig sein.
Ja, bevor wir auf die Behandlung mal zu sprechen kommen, noch eine Frage. Mhm. Wenn ich mir jetzt vorstelle, Patientinnen und Patienten mit Angsterkrankungen, haben die nicht Angst, sich überhaupt beispielsweise bei uns in der Honig sich überhaupt zu melden? Also vor diesem ersten Schritt, ich gehe jetzt stationär.
Ja, also wenn wir Vorgespräche führen, dann kommen Patienten häufig so mit der Angst vor der Behandlung in dem Sinne, weil sie wissen, ich muss mich jetzt dem Thema stellen, weil sie auch wissen schon aus der ambulanten Behandlung heraus, und das ist das, was wir hier natürlich dann auch machen, Angsterkrankung behandelt man, indem man sich der Angst zuwendet, indem man die Angst wirklich offen anspricht und sie sozusagen manchmal sogar hervorruft, um die Bewältigung damit zu lernen. Und das macht natürlich Angst.
Angst ist immer mit Unsicherheit verbunden, und in eine Klinik zu gehen, wenn man das noch nicht kennt, wie das läuft, ist eine Black Box, die von außen nicht einsehbar ist. Man weiß nicht, was machen die denn überhaupt? Und da ist es unsere Aufgabe, die eben Sicherheit zu vermitteln, dass Patientinnen erleben, doch, das ist eine gute Sache. Ich mache diesen Sprung oder diesen Schritt, weil da wird mir wirklich geholfen.
Bei vielen Patienten ist es ja auch so, dass sie in ihrem heimischen Umfeld, in dem sie zwar diese Angsterkrankung haben, sich immer noch sicherer fühlen, ja, weil es irgendwie vertraut ist. Und wenn sie daran denken, sie kommen jetzt in ein neues Umfeld mit vielen neuen Menschen, es gibt ja auch die Sozialphobien als Ergänzung zum Eingang, dann macht das natürlich große Sorgen, oder? Wie reagiere ich auf die Menschen? Wie reagieren die Menschen auf mich? Das ist ein großer Schritt, der sehr viel Empathie unsererseits erfordert.
Im Vorgespräch, in diesem Erstgespräch.
Und auch in der ersten Behandlungsphase.
Ja, ja.
Ich muss so sagen, das ist eine Kunst, an der wir uns versuchen, diese Sicherheit zu vermitteln, die Hürden abzubauen und auch überhaupt keinen Druck ausüben, weil die Behandlung und der Schritt läuft immer im Rhythmus und im Tempo der betroffenen Person und nicht, weil wir eine Klinik sind und irgendeine Struktur erfüllen müssen.
Ja, angenommen, das ist gelungen und jemand kommt zu euch in die Behandlung. Wie kann ich mir denn das vorstellen? Und vor allem, was ist der Unterschied, wenn man sich stationär behandeln lässt im Vergleich zu einer ambulanten Psychotherapie?
Also der entscheidende Unterschied ist natürlich die Regelmäßigkeit, also die Intensität, weil im Stationären findet Therapie täglich statt. Und nicht nur die eine Psychotherapie, sondern das Ganze wird ja kombiniert mit den spezialtherapeutischen Angeboten, wo es um Körpererfahrung geht, wo es um künstlerische Arbeit geht oder gestalterische Arbeit geht. Also das sind alles ja Therapiemodule, bei denen es darum geht, sich der Angst zu widmen und den Emotionen ohnehin zu widmen. Also stationäre Therapie hat sehr viel zu tun eben mit emotionsfokussierter Behandlung. Es geht ja dann auch nicht immer nur um die Angst, sondern auch um Scham, um Schuld und andere Emotionen. Und das ist eben auch Wesen des Menschen, dass bedrohliche Emotionen eigentlich vermieden werden wollen. Und was wir hier jetzt tun, ist intensiv täglich eigentlich immer wieder Situationen zu schaffen, in denen die Patienten mit sich auf eine neue Art konfrontiert werden. Und dabei Emotionen ausgelöst werden. Und das ist ein entscheidender Unterschied. Im ambulanten Setting finden die Therapien dann vielleicht einmal die Woche statt. Und dazwischen hat man sein normales Leben. Hier ist man die ganze Zeit in diesem Setting, in dieser Auseinandersetzung, tauscht sich auch mit Mitpatienten aus und erlebt sich wirklich in einer neuen Art und Weise.
Bei den Vorstellungsgesprächen, wenn Patienten sich fragen, sollen sie kommen oder nicht, sage ich meistens, es ist nicht eine Wellness-Oase und es ist auch nicht ein Arbeitslager, sondern es ist beides. Es geht darum, einerseits zu gucken, wie kann ich mich entlassen, den Stress reduzieren, was hilft mir, welche Skills kann ich einsetzen. Auf der anderen Seite geht es darum zu gucken, nicht nur was sind Auslöser, sondern was sind Ursachen und aufrechterhaltende Faktoren. Das benötigt einfach relativ viel Zeit und Intensität. Und diese Arbeit funktioniert auf Augenhöhe, und das finde ich sehr, sehr schön. Auf Augenhöhe zwischen Patientinnen und Fachpersonen, aber auch zwischen Patientinnen untereinander. Dass die mal hören von anderen, wie machst du das eigentlich mit deinen Ängsten? Was hat dir denn so geholfen? Erzähl doch mal. Und viele erleben das als sehr, sehr wertvoll, diesen Aspekt gibt es im ambulanten Setting gar nicht.
Sehr lastend wahrscheinlich, wenn man hört, es gibt andere Betroffene, die ähnliche Herausforderungen zu meistern haben.
Ja, genau.
Kann man denn aus eurer Sicht sagen, dass es bestimmte Therapieformen gibt, die besonders gut wirken bei Angsterkrankungen? Also ich weiß, wir machen ja zum Beispiel Expositionstherapie. Wir arbeiten ja auch mit Virtual Reality.
Also grundsätzlich, man kann sich fragen, was ist das Kriterium? Und wenn wir nach den internationalen oder deutschen Leitlinien gehen, dann ist es die sogenannte kognitive Verhaltenstherapie mit diesen Werkzeugen, die auszeichnet, wirkungsvoll zu sein, aber natürlich nicht alleine. Es gibt ein gesamtes Sammelsurium und das muss auch immer eingebettet werden. Also nur konfrontieren und sich den Ängsten zu stellen, denke ich, ist wenig nachhaltig. Da braucht es auch viel mehr. Und das bietet eben genau ein Klinik-Setting. Nicht nur konfrontieren, sondern auch aufgefangen werden, zu gucken, okay, wie komme ich jetzt runter, wie kann ich Stress reduzieren, was tut mir gut. So, also wichtig ist immer auch, sich Gutes tun und eigene Ressourcen einsetzen zu können. Oder eben auch mit vielen Spezialtherapien zu lernen. Was gibt es Neues für mich so?
Ja, eben, es geht ja auch darum, Umgang mit sich, eine wohlwollende Haltung zu haben mit sich, eine achtsame Haltung, eine verständnisvolle Haltung zu bekommen, um auch dann Exposition, Konfrontation auch bewältigen zu können, um auch bereit zu sein und motiviert zu sein, das zu tun. Was noch hinzukommt natürlich ist bei Angsterkrankungen die Option der medikamentösen Therapie,
genau.
Sei es, wenn es jetzt ganz akut ist, kurzzeitig mit angstlösenden Medikamenten zu arbeiten, eben wie zum Beispiel Benzodiazepine, die man nicht dauerhaft geben sollte, weil sie abhängig machen und letztlich ist auch nicht, es auch verhindern, sich dann auch der Angst richtig zu stellen. Die Empfehlung ist natürlich zentral antidepressive Therapie, vor allem eben mit Serotonin-Wiederaufnahme.
Ich denke, ein wesentlicher Aspekt ist schon grundsätzlich, sich der Angst zu stellen oder den Ängsten auszusetzen. Aber das geht nur, wenn man das aushält, wenn man genug Reserve oder Kraft oder Energie hat, das zu tun. Sonst ist es einfach zu viel. Dann geht es nicht. Und da braucht es eben Entlastung, ob medikamentös oder anders wie, spielt dann nicht mehr so eine Rolle. Das kann man diskutieren.
Ja, was kann ich denn als Betroffene selbst tun, also neben der Therapie, die mir angeboten wird?
Also wie vorher schon kurz erwähnt, grundsätzlich sich Gutes tun. Alles, was die Anspannung, den Stress runterbringt, ist gut. Das können zum Beispiel Atemübungen sein, Schlafhygienemaßnahmen, gucken, dass ich gut schlafe oder was eben nicht gut tut, dass ich schlafe. Bewegungen tun gut, spazieren gehen, Sport machen, sich ablenken, beziehungsweise ich sage eher auf etwas anderes hinlenken, das gut tut. Das kann ein Gedicht sein, Musik hören, mit anderen Menschen sprechen. Spielt eigentlich gar keine Rolle. Alles, was gut tut, hilft.
Ja. Und was können Angehörige tun? Angehörige sind oftmals ja nebendran, wollen was tun, wissen aber nicht so richtig, ja, was kann ich jetzt tun oder gibt es etwas, was die ganze Sache noch schlimmer machen würde?
Die Frage ist gar nicht so einfach zu beantworten, weil richtig. Ja. Weil es nichts gibt, was für alle immer in jeder Situation ist. Außer, vielleicht, Entschuldigung, Peter, ich finde es ganz wichtig, wenn die Betroffenen erleben und erfahren, dass sie ernst genommen werden,
ja,
in ihren Leiden.
Sie sagen, ja.
Tu nicht so blöd, Peter, was machst du da? Jetzt hör doch überhaupt mit der Angst, jetzt gehen wir einfach schlussfertig.
Oder das ist nicht wirksam. Oder die guten Ratschläge, die sind oft auch nicht unbedingt so sinnvoll. Mhm. Also das ist ja auch aus Therapeutensicht nicht ratsam, immer gute Ratschläge zu geben. Ja. Dazu neigt man ein wenig, dann muss man sich bremsen, weil eigentlich der eigene Weg aus der Problematik heraus ist immer der beste Weg. Aber was hilft es, wenn man Angehörigen sagt, was sie nicht tun sollen? Ich glaube, wichtig ist, was Gregor sagt, einfach auch, dass Angehörige mit Empathie und Verständnis dem begegnen und natürlich auch darauf hinweisen, etwas zu tun, oder? Nicht zu forsch, nicht zu fordernd, aber schon auch zeigen, du, ich sehe, du hast ein Problem.
Zuhalbe die Frage, was würde dir jetzt helfen? Ja. Wie kriegen wir den Stress runter? Wie kann ich unterstützen?
Ja. Oder auch den Rat geben, in Therapie zu gehen. Und das dann auch, wenn es sein muss, immer wieder zu tun, aber auf eine Weise, dass eben wiederum die Betroffenen nicht zu sehr bedrängt sind. Ja.
Vielleicht ist auch noch hilfreich, wenn man sich so vor Augen hält, dass Angst immer sehr subjektiv erlebt wird. Ja. Also quasi zu urteilen, wie andere Angst erwähnt,
die da kursieren.
Ja, nee, überhaupt nicht. Das ist jetzt Angst zu haben. Eben, was soll das so sein? Ja. Sondern das ist immer subjektiv. Und weil ja eben häufig die Ursachen nicht klar sind, wird es auch subjektiv erlebt und ist nicht immer nachvollziehbar von außen.
Ja, ja. Also ich könnte mir vorstellen, dass sehr viele Betroffene sich ziemlich allein fühlen mit ihrer Angst, weil so wie ihr das jetzt schildert, so empathisch, ist wahrscheinlich keine Selbstverständlichkeit, dass solche empathische Reaktionen vom Umfeld kommen. Ja, was möchtet ihr denn gerne jetzt zum Ende unseres Gesprächs Betroffenen mitgeben?
Also ich würde Betroffenen gerne mitgeben, dass es sich lohnt und auch sicherlich etwas ist, was ganz neue Wege öffnen kann, wenn man die Hürde überwindet und sich diesem Thema Angst öffnet und auch entscheidet, jetzt möchte ich das aktiv angehen, weil das ganz neue Räume auch schafft, auch für ganz andere Aspekte im Leben, andere Aspekte auch, was so das eigene Selbstgefühl und die eigene Identität betrifft. Es kann wirklich Dinge verändern, und es geht in eine neue Richtung. Häufig hat man ja den Wunsch, es soll so werden, wie es immer war. Aber eigentlich geht es ja dahin, ich möchte jetzt das überwinden und dann meinen Weg in der Fürsorge für mich gehen. Und das kann ein ganz anderer Weg unter Umständen sein als der Umgang, den ich bisher mit mir hatte.
Ich sage es gerne so, auch in den Gesprächen, es ist nicht irgendwie eine Schande oder ein Fehler oder falsch, wenn man sich mit den Ängsten befasst. Im Gegenteil, sondern ich finde, es ist ein starker Zug, sich dem zu stellen und zu sagen, okay, ich habe da ein Problem, jetzt packe ich das professionell an, weil allein komme ich da nicht mehr weiter. Ja, warum nicht? Das machen wir bei anderen Inhalten auch so, wenn andere Probleme da sind. Und vielleicht noch so als kleiner Tipp, manchmal hilft es auch, sich zu vergegenwärtigen, dass jede Angstattacke, jeder Angstzustand immer auch vorbeigeht. Also wir halten das auf und die Menschen sind Stress und Angst, Resistenz, das gehört zu dem Leben dazu und das geht immer wieder vorbei. Also damit kann man auch ein bisschen Hoffnung mitgeben.
Ja, ja, das gibt wirklich Hoffnung. Also ihr sagt, anpacken, das Ganze als Chance auch für Weiterentwicklung sehen, genau, und dann voller Hoffnung zu sein, das wird auch wieder anders.
Gelegt.
Ja,
grundsätzlich würde ich schon sagen, Ängste kann man schon gut behandeln. Man muss einfach hingucken.
Ohne Scheu sich ihnen stellen. Das ist natürlich ja, etwas, das können wir vorleben als Modell.
Okay, ja. Schön. Ganz herzlichen Dank, Gregor, Peter, dass ihr euch Zeit genommen habt, heute mit mir zu sprechen über das Thema Angsterkrankungen. Vielen Dank, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, dass Sie dabei geblieben sind und dann gerne bis zum nächsten Mal. Vielen Dank.
Vielen Dank.